Wir sind da, ein bisschen verspätet, wir klären gleich auf, aber erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Diesmal ist ein Dienstag, 7. Oktober, wir haben 9.05 Uhr. Dominik sitzt mir gegenüber, mein Name ist Timmans Willemenke und wir sind im Broman Sports Headquarter wie immer und reden über die aktuellsten News im College Football und was alles am Wochenende passiert ist, weil da ist einiges passiert. Wir gehen gleich direkt rein, aber erstmal, Dominik, wie geht's dir heute Morgen?
Digga, ich bin so überfördert gerade mit allem. Also ich habe so viele Sachen, die gerade bei mir laufen und hinreisen, zurückreisen, Schlafmangel, dann will man auch noch ins Gym, dann will man alles auf einmal machen und dann bin ich halt manchmal einfach komplett hinter den Sachen, wo...
Weil du zu viel machst, so?
Ja, also nicht mit Burnout-mäßig oder irgendwas, aber halt einfach so von, ey, ich brauche mal einen Tag, wo ich durchatmen kann und einfach chillen kann, dass ich wieder normal in die Reihe kommen kann. Weil wenn man so ist und dann, sag mal, dann hast du so ein Abendmahl, ja, das hilft, aber ich habe nicht so einen Tag, wo ich ausschlafen kann, mal faulenzen, nach, mal geh ich mal spazieren, na, jetzt schaue ich mal Bundesliga an und hock auf der Couch. Ich habe so einen Tag, boah, keine Ahnung, seit mindestens 5 Monaten oder so nicht mehr gehabt. Weil ich immer irgendwo hingehe und ja, immer irgendwas mache.
Du musst mal aktiv den Tag nehmen, ey. Irgendwie am Wochenende mal, irgendwie Samstag, Sonntag einfach mal.
Ja, und dann.
Gut, Sonntag schwierig mit Broncos Game of the Week, aber am Samstag vielleicht.
Ja, aber dann ist es halt trotzdem so von Sonntag momentan. Ich habe jetzt 3 Wochen hintereinander 2 Spiele gehabt. Das sind, wenn man sich vorstellen muss, 6,5 Stunden einfach. Du bist on the clock, du musst hochwissensbewertig sein und einfach jede Situation quasi vorher erkennen und alles und dann kommentierst du und deine Stimme bricht dann auch langsam ein bisschen.
Ja.
Und dann bist du um, keine Ahnung, also bei mir ist es normalerweise 2.30 Uhr, 3 Uhr im Bett von Sonntag auf Montag und dann kannst du nicht ausschlafen, weil dann bist du halt wieder im Büro und dann dies und das und auf einmal, es addiert sich so schnell und da brauche ich halt irgendwann mal so einen Reset-Day, wo ich dann sagen kann, ja. Ja,
safe. Und ich habe es ja jetzt diese Woche auch das erste Mal gemacht mit Doubleheader. Ich habe ja Woche 2 war das, glaube ich. Habe ich ja zusammen schon mit dir, haben wir ja Broncos Game of the Week gemacht. Und dann haben wir jetzt Woche 5 war ich wieder am Start. Aber als Doubleheader muss ich ganz ehrlich sagen, das saugt einen für Montag und so gerade heute auch noch so echt die Energie. Weil du bist wirklich, wie Dominik das sagt, du bist zwar hier im Büro bei uns und du hast die Wege natürlich nicht so weit, dass wenn du jetzt irgendwo anders hinfahren müsst, in eine andere Stadt oder sonstiges. Aber dieses Doppelte plus Stimme, ich habe das auch gemerkt, so drittes Quarter, Chargers gegen die Washington Commanders und ich wusste auch, ey, ich darf nicht mehr so laut reden, sonst habe ich gleich keine Stimme mehr. Also das ist schon, da kommt schon einiges zusammen, aber lass uns direkt reingehen. Wir müssen heute direkt in ein Thema gehen, was rauskam, was überraschend war, was nicht viele... Oder was, sagen wir so, was anders dargestellt wurde in den Medien, was jetzt aber sozusagen neu rauskam an Erkenntnissen in einer Storyline. Und Dominik, führt euch einmal kurz durch das Thema, worum geht es und was sind die neuen Erkenntnisse in dem Thema, was wir wirklich ansprechen müssen, unserer Meinung nach. Und einmal kurz drüber quatschen.
Also es geht um Kyren Lacy und die gesamte Situation dahinter. Und wir waren ja auch zuerst da und haben die News mitgekriegt, als es einen Autounfall gab, wo jemand ums Leben gekommen ist. Also jemand ist immer noch ums Leben gekommen. Die Situation ist und bleibt immer noch so wichtig, dass hier der Punkt gemacht wird, dass, hey, wenn ihr Auto fährt, seid vorsichtig, seid nicht am Handy oder irgend sowas, seid nicht abgelenkt. Und dann auf einmal kam diese Verbindung von, dass Kyren Lacy, Wide Receiver von LSU, war auch ein Draft-Pick-Kandidat, war einer der besseren Wide Receiver in diesem letztjährigen Draft, war derjenige, der diesen Autounfall verursacht hat, weil er gefährlich gefahren ist, dann war es ein Hit-and-Run, weil er weggefahren ist und so weiter. Und so wurde es zuerst berichtet von den Medien. Und jetzt natürlich ist der Trial vorbei, er war komplett unschuldig und jetzt kommt natürlich die ganze Evidence raus, die von seinem Lawyer und allem, also die können es ja nicht einfach releasen während der Zeit, wo man dieses Urteil erwartet quasi. Du kannst nicht hier einfach deine Evidence releasen.
Ja, vielleicht einmal noch kurz für die Einordnung von, du bist jetzt vielleicht schon bei dem, was neu passiert ist.
Ja, ja.
Aber einmal noch vielleicht kurz, was ja dann passiert ist. Es gab ja diesen Unfall von Kyren Lacy oder wo er mit drin verwickelt war, kann man so sagen. Wir reden gleich darüber, was genau passiert ist, was jetzt rausgekommen ist. Aber was ja das Tragische danach noch war, ist, was wir vielleicht nochmal kurz erwähnen müssen, er hat sich ja dann bevor das erste Hearing oder vor der Grand Jury, wie sagt man, war das jetzt dann das erste Hearing, kann man das so sagen?
Ist schon weiter und weiter. Also
Da, wo das
Trial wirklich ist, also okay. Wo das Trial wirklich anfängt, 2 Tage zuvor hat Kyron Lacy sich sein Leben genommen. Es gab irgendwie so eine Altercation zwischen ihm und seiner Familie, also irgend so ein Streit. Dann hat er mit einer Pistole oder was auch immer an den Boden geschossen, nicht an seine Familie, sondern einfach nur aus Wut. Und dann waren bei ihm halt die Alarmglocken an, weil jetzt technisch gesehen, wenn du im Trial bist und jetzt dann irgendwie sowas machst, dann hilfst du deinem Case nicht. Dann ist bei ihm so Panik eingetreten und war dann so eine kleine Police Chase und dann hat er sich sein Leben genommen. Also hat sich dann mit der gleichen Pistole, die er an den Boden geschossen hat, wegen dieser Altercation 2 Tage vor diesem Hearing das Leben genommen. Und sehr, sehr tragische Sache. Man sieht natürlich den Outburst. Jaden Daniels war bestens befreundet mit ihm. Malik Nabers, alle ehemaligen LSU-Kollegen. Und alle in der Football-Community, weil die wissen einfach, die wussten mehr als wir. Also hundertprozentig hat sein Anwalt mit denen geredet, er natürlich mit ihnen geredet, was hier der Case ist und die alle waren schon auf seiner Seite. Und tragische Sache, das Trial ging weiter. Wir haben einen jungen Mann verloren mit wirklich einem wichtigen, wichtigen Thema mit Mental Health, der dann sich so getrappt gefühlt hat mit nicht nur den Ballast von jetzt hat er ein Trial, das sein Leben verändert, NFL-Karriere, sehr wahrscheinlich konnte er zu dem Zeitpunkt vergessen und das war sein Traum, für was er hinarbeitet hat, sondern auch in den Medien als nur der Bösewicht dargestellt werden, tausende von Leuten, die dann auf ihn zukommen und ihn negative Sachen schreiben, dies und das. Und diese ganze Ballast war halt zu viel für ihn dann. Und jetzt, wo wir, ich glaube, das kam am Samstag oder Freitag raus, offiziell mit seinem Anwalt. Die haben natürlich jetzt halt die Video-Footage released von dem Autounfall. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bitte schaut euch es an, aber es sind
Ist auch nicht schlimm, man sieht auch nicht so viel. Ja, man sieht von so einer Straße, du siehst halt nicht direkt den Autounfall, sondern also so halb.
Du siehst den Autounfall schon.
Also ja, aber so halb links an der
Cam. Du siehst nicht, wie die Person um Leben gekommen ist, es ist einfach so ein T-Bone. Also das ist wirklich, was es war, so ein T-Bone. Und du siehst seinen grünen Charger, den er hatte. Das Autounfall passiert und keine Ahnung, 12 Sekunden später kommt er sein Auto oder so. Also,
ja, also
vielleicht zu extrem 12 Sekunden, aber es kam sehr, sehr deutlich später. Er war nicht beteiligt in diesem Crash. Er ist dann einfach auf die Bremse gegangen und ist dann weggefahren.
Drumherum gefahren so.
Genau, ja. Dachte sich, er kann da was machen. Sein Anwalt sagt natürlich, hey, hier ist genau die Situation, er war irgendwie 92 Meter entfernt, wo dieser Unfall passiert ist. Wie kann er diesen Unfall verursachen quasi? Und sein Anwalt sagt auch, nee, mein Klient, ein paar hundert Meter davor, ja, hat er Leute überholt, aber da ist ja eine Überholungsspur. Und macht dann halt einfach seinen Case und sagt, wie kann das der Schuld von meinem Klienten sein, von Kyron Lacy? Und dann kommt die Video-Footage raus und das ist, wo ich kann es nicht so formal sagen, wie ich es jetzt, oder ich muss es formal sagen, aber ich kann es nicht so sagen, wie ich es eigentlich sagen will. Aber dann kommt diese Video-Footage raus und du siehst, wie dieser Polizist,
also Police Camp ist es.
Genau, diese Police Camp, die musst du immer anhaben bei solchen Sachen, wird komplett aufgenommen, die kannst du auch nicht irgendwie.
Genau für solche Sachen, genau für solche Sachen, wo wir jetzt reden.
Genau, du kannst nicht irgendwie, wie sagt man,
irgendwas löschen
oder irgendwas, genau, ist alles dann direkt aus dem Server, du kannst es rausnehmen und dann siehst du es auch. Dieser Polizist hat dann einem anderen, einer Witness, quasi so zugewiesen, ja, sag einfach, du musstest auf die Brakes slammen, was das Auto hinter dir verursacht hast, den Unfall zu machen und dass das war, weil du diesen grünen Charger avoiden musstest, also quasi, dass er dich komplett aus der Reihe gemacht hat.
Also das Auto von Kyron Lacy.
Genau. Ja. Und dann ist halt das Problem von der Polizist sagt es, dass er so aufschreiben muss und dass er quasi so diese Influence ist zu diesem unschuldigen Beiständer. Und dieser Beiständer war halt, oder ein anderer Autofahrer, das war komplette Lüge. Weil der Typ war nicht mal da beteiligt, also das andere Auto ist einfach durchgefahren und war zu schnell gefahren. Das andere Auto wollte ausbiegen, hat einfach das andere Auto nicht gesehen und dann ist die Collision gekommen. Da war nichts von Ausweichen und dies und das. Das waren einfach zwei Leute, die haben einen Autounfall gebaut.
Also im Endeffekt runtergebrochen war es einfach diese Lüge von dem Polizisten, der schon da gesagt hat, sag einfach das, weil dann ist er schuld und nicht du. Und dann ist es ja so gekommen, dass danach rauskam, Karen Lacey hat den Unfall mit schuldig oder hat daran Schuld. Und jetzt kam natürlich raus, dieses Video und allem, dass es genau andersrum war und dass er eigentlich nicht Schuld hat.
Es ist nicht nur das, also dieser Polizist, der hier hundertprozentig gelogen ist, ich sage seinen Namen nicht, weil ich will ihm keine Plattform geben, aber der Typ ist einfach jemand, der aus diesem Polizeisystem rausgeworfen wird, hundertprozentig, also muss auf jeden Fall. Ich sehe nicht, dass er hier in Fähigkeit ist, ein Polizist zu sein, was auch immer.
Ja, das geht gar nicht.
Er hat damit seinen Dienst beendet für mich. Und das ist kriminal. Er sollte eigentlich jetzt auch eine Strafe kriegen, weil er als Polizist so gelogen hat, dies und das. Aber was mich da richtig frustriert, ist halt einfach diese Lüge, die er jetzt hat, verbreitet hat an diesen Bystander. Und das ist dieser Domino-Effekt. Er lügt den Bystander an, sagt, nee, du musst das so aufschreiben, weil jetzt konnten die Polizisten dort Kyron Lacey verurteilen wegen Hit and Run, was natürlich eine Felony ist, also eine sehr große Strafe, wenn du einen Autounfall kreierst und dann wegfährst.
100%. Ein Domino nach dem anderen.
Dann hast du gesagt, excessive driving, weil du quasi sagst, nee, du sagst, du musstest den avoiden und so, weil er crazy gefahren ist, jetzt kriegst du das und so weiter. Und Homicide, das ist jetzt halt wegen, weil du so schnell gefahren bist und alles. Jetzt hast du Negligence gemacht. Also Negligence ist quasi so, ich weiß nicht, ob ich... Es ist halt so dieses ungewusste...
Ja genau, also dass er im Prinzip schuld daran war, nicht aktiv, dass er die Person nicht töten wollte, aktiv, sondern dass er damit hätte rechnen müssen, dass das passiert, aber natürlich nicht aktiv wollte, dass die Person stirbt. Ja, das ist sozusagen, ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber deswegen, Dominik meint einfach gerade diese Domino-Effekte von, dann ist das passiert und dann hat er natürlich weiter seine Depression, ich weiß nicht, ist überhaupt rausgekommen, ob er wirklich eine hatte. Nee. Oder ist es gerade so, ja genau, weil das ist nämlich so ein Ding. Aber was man sagen muss, ist natürlich, dass dann ist natürlich dadurch ihn mental schlechter ging und er wusste, er hat eigentlich keine Schuld. Und dann ist ja das passiert, was wir eben ja schon gesagt haben. Also dann ist sozusagen das Ding seinen ganzen Lauf genommen. Und ja, man könnte vielleicht sagen, wenn das nicht passiert wäre und er wäre nicht angeklagt worden, du weißt ja trotzdem nicht, wie es dann weitergegangen wäre. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Sagen wir es so, dass es dann nicht so passiert wäre, wie es jetzt passiert ist.
Das Ding ist halt einfach, eine Lüge von so einem beschissenen Cop, und ich muss das halt einfach so sagen, ist der Grund, warum ein junger Mann, der sehr beliebt mit seinen Team-Members ist, ich habe so viele Videos jetzt gesehen, nachdem diese Verdict rausgekommen ist, von ehemaligen Teammates, wie er mit allen umgegangen ist und spricht. Und was auch immer Leute sagen wollen von, ach, er hat ein paar Celebrations und so, die mir nicht gefallen. Ja, scheiß drauf, ist kein Ding. Er schadet ja keinem und das hat er auch wirklich nicht getan, außer sich selber am Ende. Und dieser ganze Ballast und Stress und dann wird dir dein Traum so weggerissen, weil eine Person wirklich so unglaublich scheiße gelogen hat und dann kommen tausende von Menschen auf dich, sagen was auch immer gegen dich, deine Familie, dies und das. Und das beweist halt einfach immer so dieser mediale Impact, den man haben kann, wenn du der Erste sein willst, der auf die Story bringt und der Erste, der da draufhämmert und dies und das. Und manchmal muss man einfach, wie gesagt, abwarten, bis so ein Case dann präsentiert ist und ob es schuld oder unschuldig ist. Und man sagt auf Englisch immer, innocent until proven guilty. Und das war ja hier auch hundertprozentig der Case.
Auf Deutsch kannst du das Gleiche sagen. Ja. Ist ja, genau.
Also da fehlen mir halt einfach die Worte. Es ist sehr, sehr traurig für einen jungen Mann, der seine ganze Karriere eigentlich noch vor sich hatte, aber damit will ich einfach sagen, rest in peace, Gedanken an ihn und seine Familie, das ist einfach wichtig, dass man das so spricht und falls irgendjemand auch, der zufällig zuhört, der jemanden kennt oder irgendeinen Geliebten hat, der irgendwas Schweres gerade durchgehen muss, schreibt ihm einfach einen Text, seid einfach da für ihn, zeigt den Support, ihn oder sie, sollte ich sagen, seid einfach da und man weiß ja nie, was eine Person gerade durchgehen kann, aber durch positive Influence kannst du jemanden hochbringen Und du weißt nie, wie sehr eine kleine Message da dir helfen kann.
100%. Da habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Stimme ich dir 100% überein. Jetzt müssen wir irgendwie einen harten Cut machen zu dem, was College Football ist und was wir noch besprechen wollen in dieser Folge. Ich glaube, da gibt es keine gute Überleitung. Deswegen sagen wir mal hier Cut bei dem Thema und wir gehen jetzt rein in die letzte Woche College Football. Und wenn ich sage, wir hatten Upsets, Dominik, gib den Finger.
Ich fange aber an.
Ich wollte gerade sagen,
von North Carolina, und ich weiß, North Carolina geht gerade einen Bach runter und Belichick wird auseinandergenommen.
Okay, da müssen wir eigentlich auch.
Es ist ein Rebuilding-Jahr. Es ist ein Rebuilding-Jahr, was auch immer passiert in dem Jahr. Nick Saban war nicht perfekt bei Alabama, als er rübergegangen ist und so weiter. Verzeiht Belichick einfach ein bisschen, okay? Es ist ein Programm, das wirklich am Loch ist und er versucht, sich rauszukriegen. Aber die absolut irreste Regel war, er hat quasi es verboten, dass North Carolina irgendwas postet von seinen ehemaligen Spielern, die jetzt bei den Patriots ist, oder irgendwas Patriots-mäßiges, hat Bill Belichick verboten. Und dann Drake May hat dieses absolut irre Spiel und keiner kann mir an mir was sagen mit, ah ja, aber hat keine Touchdowns gemacht und dies und das. Der Impact und wie er gespielt hat, ich glaube, der war 9 von 9 im vierten Quarter für 100 plus Yards. Also der war der beste Mann auf dem Feld und gegenüber steht der MVP. Also das ist schon eine krasse Aussage. Aber Drake May war der beste Mann auf dem Feld und North Carolina hat dann gesagt, weißt du was? Wir machen jetzt einfach mal einen Quote-Tweet wie Drake May hier, diesen unglaublichen Wurf, wo er nach rechts rennt. Ist halb Sidearm-mäßig so.
Weil Drake May natürlich bei North Carolina gespielt hat und die den einfach so ein bisschen hypen wollten. Natürlich. Ja, die wollen den Hype mitnehmen.
Das macht jeder, jede Schule mit 100%. Ihren Alumni, die dann am Sonntag spielen. Weil weißt du, wer das wirklich sieht, der sich sagt, oh wow, das ist ja geil, der ging zu dieser Schule. Die Recruits.
Die ganzen Highschool-Spieler natürlich.
Die sagen, oh ja, das ist die Schule, wo Drake May hingegangen ist, North Carolina, und die haben Belichick. Ich sehe das eigentlich nur als Positives, wenn du ihn promoten kannst.
Aber Old Grumpy Belichick ist dann...
Old Grumpy Belichick. Mann, aber hey, Drake May.
Aber wir haben gar nicht gesagt, was er gesagt hat. Du musst es eigentlich auflösen jetzt noch. Also was war jetzt mit der Story von Drake May und Bill Belichick? Er hat verboten, dass es nicht
gepostet wurde und dann hat UNC trotzdem was gepostet.
Genau, ja. Also das war eigentlich die Story, die haben wir komplett vergessen gerade zu sagen.
Ja.
Alright, so. Aber wir gehen rein. Wir hatten verschiedene Upsets und ich will dir den Vortritt lassen, Dominik, über welches Game willst du zuerst reden? Wir haben ein paar, über die wir reden müssen, aber was ist das erste Spiel, wo du sagst, absurd?
We are not making the playoffs. Digga.
Darüber reden wir gleich. Lass uns diskutieren. Aber Penn State, UCLA?
Digga, wie kann das bitte sein? Und erstens Lob an UCLA. Die waren die ersten 4 Wochen so grottenschlecht, so unorganisiert. Und manchmal brauchst du so ein Firing von Head Coach, wo die Spieler sagen, weißt du was, uns ist egal, wir haben nichts mehr zu verlieren, wir gehen all out, wir machen unser Ding und wir spielen einfach Football und haben Spaß. Und so hat es wirklich ausgeschaut. Nico Iamaleava hat sich gefunden. Dieser Nico Iamaleava von diesem Spiel schaut aus wie einer der Top 5 Quarterbacks im College Football. Jetzt müssten wir den halt nur jede Woche so kriegen. Weil der war so dominant auf dem Boden. 128 Yards, 3 Touchdown Rushes. Und es tut ja gegen diese Penn State Defense und nimmt die wortwörtlich auseinander, spielt unglaublich als Quarterback und hat sich da gezeigt von, das ist das Talent, das er hat. Jetzt müsst ihr mal um ihn herum bauen. Mhm. Und Penn State, eine Woche nach diesem emotionalen Loss gegen Oregon, jetzt kriegst du einen zweiten Loss gegen ein unranked 0-4 zu dem Zeitpunkt UCLA-Team. Und ich sehe einfach gar keine Möglichkeit mehr, wie Penn State es in die Playoffs schafft.
Ja, darüber müssen wir kurz diskutieren. Hast du das Interview gesehen von Drew Allah nach dem Spiel?
Ja, habe ich gesehen.
Finde ich ziemlich wild. Also ich finde die Frage schon auch sowieso ein bisschen dreist von dem Reporter.
Aber was soll er denn antworten?
Also natürlich, was soll er antworten, klar. Aber gut, er ist ja noch davon überzeugt, ey, natürlich kommen wir noch in die Playoffs, natürlich haben wir noch Chancen. Aber deswegen, lass uns kurz das mal einordnen, ob das... Geil. Lass uns kurz einordnen, ob das wirklich noch passieren kann oder nicht. Penn State ist jetzt, darüber müssen wir auch noch reden, aus der Top 25 raus.
Das, ey. Penn State und ein anderes Team.
Da gehen wir gleich, wollte gerade sagen, lass uns da noch nicht reingehen, aber Penn State und ein anderes sehr hoch geranktes Team, was vorher sehr hoch gerankt war, sind beide aus der Top 25 raus. Penn State jetzt 3-2, 0-2 in der Big Ten. Haben die deiner Meinung noch in kurz, sag ja oder nein, eine Chance, nur wirklich Chance, ob sie es machen oder nicht, I don't know, aber eine Chance auf die Playoffs?
Nö.
Na, ich bin deiner Meinung. Und also, das ist krass. Dass also, du hast das große Playoff-Picture, was du jetzt seit 2 Jahren hast. Und Penn State würde es dieses Jahr nicht durch diesen Loss in die Postseason schaffen.
Ja, einfach weil der restliche Schedule erstmal. Also jetzt spielen die Northwestern und Iowa, das müssten 2 Siege sein. Das sind vielleicht,
ja, wenn nicht, sind die schon, dann sind sie sowieso raus.
Die spielen at Ohio State. Das ist schon eine eingeschriebene Niederlage dann. Also die spielen zu Gast bei Ohio State, dann sind sie mit 3 Niederlagen in der Conference. Du kommst nicht ins Conference Championship Game. Yep. Du hast gegen 2 Playoff Contenders mit Oregon und Ohio State schon verloren und einen Unranked Loss gegen UCLA. Ich sehe nicht, wie du da ein Top 12 Team bist.
Nee, ja, und die sind jetzt sogar aus der Top 25 raus. Also,
ja.
Das Ding ist durch wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. 99,9%.
Ich weiß, Coach Franklin kriegt gerade sehr viel Kritik. Er ist ein guter Coach. Du kannst jetzt nicht dagegen argumentieren, dass er nicht ein guter Coach ist. Das Einzige, das jetzt halt wirklich fehlt, und das ist, muss man sagen, ist das Ähnliche, wie jetzt Ryan Day war für lange, lange Zeit bei Ohio State. Er kommt halt nicht über diesen Hügel. Er hat immer irgendwie eine schlechte Niederlage oder irgendwie ein Team, das ihn dann immer schlägt. Und bei Ryan Day konnte er halt nie eine National Championship gewinnen, bis vor letztem Jahr. Und was hat er gemacht? Weißt du was, ich hole mir einfach den krassesten Offensive Coordinator. Und es gibt zu dem Zeitpunkt, hat sich Chip Kelly geholt. Und dann, nachdem sie gegen Oregon verloren hat, hat Ryan Day gesagt, weißt du was, ich bin nicht nur der Head Coach, sondern ich bin wahrscheinlich der allerbeste Defensive Coordinator, den wir haben. Und dann gehe ich mal hier mit einer kurzen Überleitung rein zu Ohio State. Seit dem Zeitpunkt, wo Ryan Day übernommen hat, ist diese Ohio State Buckeyes Defense auf einem komplett anderen Level. Die haben nicht nur die National Championship dominant gewonnen, sondern den Start, den sie haben dieses Jahr. Die haben gegen Minnesota 3 Punkte zugelassen, gegen Washington 6, gegen Ohio 9. Ohio University, die Bobcats, haben die meisten Punkte gegen diese Defensive gemacht mit 9. Grambling State, Shutout und Texas 7 Punkte. Das sind 5 Spiele und sie lassen im Durchschnitt, lass mich schnell, 5 Punkte zu. Digga, Ohio State Defense ist crazy. Und yep. Ryan Day hat genau das übernommen, was er gesagt hat, von ich mache jetzt die Defense, ich mache die Defensive Calls, hat die beste Defense, die es überhaupt gibt mit Caleb Downs und Co. Ohio State ist auf einem komplett anderen Level. Wir müssen nicht mehr über Jeremiah Smith und Julian Sain reden. Julian Sain für mich jetzt langsam so ein Dark Horse Heisman-Kandidat, weil er so gut spielt. Hätte man auch vielleicht nicht sehen können, aber wir haben gesagt, dass er sich aufbauen muss, ein paar Siege hintereinander stacken muss, gute Spiele, und auf einmal sehen wir, warum er ein 5-Star-Recruit war und einer der besten jungen Quarterbacks in seiner Klasse. Aber jetzt zurückgehend, das ist genau der Punkt, den ich machen will mit Coach Franklin. Er ist ein geiler Coach. Er ist jemand, für den man sehr leicht spielt. Er kann dich motivieren. Er braucht halt jetzt halt diese Verstärkung von Offensive Coordinator und Defensive Coordinator, die ihm dann komplett die Rolle quasi abnehmen. Und er muss nur der Coach sein. Also der muss nur der Head Coach sein, der es übersieht. Aber das ist, was ich gerade finde. Weil wie kannst du 2 der allerbesten Running Backs in College Football momentan haben mit Catron Allen und Nick Singleton und gegen UCLA verlieren? Und 42 Punkte zulassen.
Ja, das liegt vielleicht auch an dem neuen Playcaller von UCLA. Da müssen wir auch kurz drüber reden.
Ey, das ist geil. Das war irgendwie genau 11 Jahre dazwischen, wo er einen Upset-Win als Quarterback von UCLA gefeiert hat.
Genau, also wir reden über Jerry Neuheisel. Ich finde den Namen auch so geil.
Ja, sein Dad ist ja Analyst bei CBS.
Genau. Hast du das Video gesehen, wie er bei CBS geguckt hat, wie sein Sohn die ganzen Plays called und dann den Upset schafft? Ja. Das ist verrückt. Und er war ja eigentlich Wide Receivers Coach bei UCLA an seiner Alma Mater. Und jetzt hat er das erste Mal die Play-Calling-Duties übernommen und klatscht einen, klatscht nicht, aber gibt direkt das Upset. Nee, der
klatscht Penn State weg.
Offensiv, ja. Offensiv, ja, aber das, wenn man das ganze Spiel nimmt, mit wie dann der Endscore war, ist, keine, ist nicht unbedingt eine Klatsche, aber offensiv hat der Penn State Defense weggeklatscht.
Es war ja...
Das ist verrückt.
Boah, es war ja 34 zu 21 oder so zu einem Zeitpunkt. Also die haben schon richtig angefangen
wegzuklatschen. Ja, 100%. Aber hast du das Interview von ihm nachher gesehen, wie er gesagt hat, so ja, war relativ ungewohnt. Ich habe teilweise Playcalls gemacht und er hat dann vergessen, das Mikrofon runterzuklappen. Ja, ja. Und musste es dann nochmal sagen. Und so, also er meinte so, ja, nächste Woche wird dann noch ein bisschen besser, weil da habe ich mich eingegroovt. So. Ja. Also... todessympathischer Typ und ich bin echt mal gespannt, was Houston jetzt mit ihm macht als Playcaller. Also da können wir noch einiges erwarten. Aber lass uns direkt, wir haben heute leider durch ein paar Termine nicht mehr ganz so viel Zeit.
Es gibt nicht nur ein Top 4 Preseason-Team, das aus den
ich wollte auch
Rankings
in das Spiel. Ich wollte genau in das Spiel.
Lass sondern es gibt auch noch ein zweites. Und ich weiß, ich schätze immer rum und ich war so gemischt und dies und das, aber es ist offiziell Horns down for the rest of the season.
Pass auf, ich war... Ihr wisst es alle, ich war lange im Texas Longhorns Bus. Ich habe dran geglaubt, ich habe an Arch Manning geglaubt. Aber was bei diesem Spiel passiert ist, also da sind von dem Bus, in dem ich drin saß, alle Reifen abgefallen und auch Fenster eingeschlagen und den Bus kannst du nicht mehr fahren. Da läuft ganz viel schief, ich weiß nicht genau was, reden wir gleich drüber. Aber Endscore, Nummer 9 ranked Texas, also von Stand letzter Woche, spielt bei Florida, also ist zu Gast bei Florida, bei den Florida Gators. Und DJ Lagway
hat man
macht ihn gemacht. Mit 29 Punkten zu 21 Punkten nass. Und ganz ehrlich, direkt die Frage an dich. Was ist mit Arch Manning los?
Weißt du was? Ich bin immer noch Arch Manning-Believer. Ich sage es einfach so. Das ist seine allererste College-Football-Saison, wo er startet. Weißt du was? Quarterback ist die schwierigste Position zu entwickeln. Du kannst alles sehen von jedem. Guck dir mal einen Trevor Lawrence an. Der kommt langsam erst in der NFL an, erst schon im fünften Jahr. Er ist immer noch weit von perfekt, aber wir sehen halt immer, wie er jedes Jahr ein bisschen besser wird. Und bei Arch Manning ist es halt einfach so ein Prozess von, er wird dann jedes Jahr besser. Das Problem ist halt, Texas hat so viel um ihn rum investiert, von Wide Receivern, Defense und so weiter. Ein richtiger Schwachpunkt ist die Offensive Line. Die Offensive Line konnte gegen Florida überhaupt nichts machen. 6-mal hat Arch Manning einen Sack einziehen müssen, 7 Tackles for Losses. Und wenn die Offensive Line schwächelt, dann kannst du keinem jungen Quarterback die Confidence aufbauen. Dann wirft er einfach ein paar Würfe, die er nicht haben muss, weil er schnelle Entscheidungen treffen muss. Dann wird es zu Interceptions, dann wird es zu was Onkel Peyton in seiner Rookie-Saison in der NFL gemacht hat mit Interception-Rekord und so weiter.
Ja, darf man auch nicht vergessen.
Ich sag einfach so, Arch Manning, ich weiß, wie viel Hype er vor der Saison hatte, ich weiß, wie sehr wir uns drauf gefreut hat, aber er ist einfach ein junger Quarterback, der jetzt hat dieses ganze Jahr wahrscheinlich sehr viel daraus lernen wird, wird besser und besser. Er hat halt all die Augen auf sich wegen seinem Namen. Aber für mich finde ich es eigentlich, ich will es nicht so positiv sagen, aber ich finde es gut, dass er jetzt struggelt. Also ich finde es richtig gut für sein Development, weil er sagt dann einfach, nee, nächstes Jahr bin ich dann auch wieder hier.
Ich wollte gerade sagen, darauf können wir uns ja einigen. Also er geht nicht in den NFL-Draft.
Nee, 100%
nicht. Auf gar keinen Fall.
Nächstes Jahr bin ich dann auch noch hier. Ich kann alles mitnehmen, das ich diese Saison hatte, mich verbessern. Ich muss nicht den Sprung schaffen von spielst du College Football und dann bist du nächstes Jahr schon in der NFL. Ich glaube, das ist zu viel. Und College soll ja dieser Aufbau sein ins NFL-Spielen und ins Leben und trotzdem ist es diese wilde, wilde Gap. Und ich sage einfach, weißt du was, Arch Manning, Peyton hat es ja auch schon gesagt, alle haben es vorher gesagt, er wird nächste Saison immer noch im College spielen. Das wird er auch. Ich glaube an den jungen Spieler. Er wird einfach nur besser. Natürlich ist es krass, dass jetzt ein 40 Millionen Dollar Roster gewastet wurde.
Das wird ein paar Sponsoren nicht gefallen. Ne?
Aber mal schauen, was die Longhorns dann nächstes Jahr schaffen. Pass auf,
lass uns kurz, bevor wir das Ding abschließen. Also sind wir uns ja eigentlich alle gerade bewusst, mit dem Loss von Penn State gegen UCLA und mit dem Loss von Number 9 Ranked Texas, die jetzt auch nicht mehr in der Top 25 sind, gegen Florida, werden wir dieses Jahr eine College Football Postseason erleben, ohne Texas und ohne Penn State.
Das ist so krass.
Das ist das Resultat aus diesen beiden Spielen?
Es ist Preseason Nummer 1 und Preseason Nummer 2, die jetzt beide nicht mehr ranked sind, auch noch obendrauf.
Ja.
Dann haben wir auch noch Preseason Nummer 4 mit Clemson und die stehen 2 und 3. Also die Preseason Rankings waren so unglaublich.
100%. Ey, einmal noch kurz, wir müssen das nächste Spiel gehen, weil es war kein Upset. Alabama hat gewonnen gegen Vanderbilt.
Warte.
Willst du nicht da reingehen? Ich will da reingehen. In das Spiel. Oder wo willst du rein?
Also ich hätte einiges noch gesagt mit all diesen Rankings und so. Also jetzt, wo wir jetzt...
Willst du noch? Okay, wir können jetzt in die Rankings gehen. Okay, dann gehen wir erst kurz ins...
Jetzt, wo Penn State und Texas raus sind.
Okay.
Die Rankings schauen ja wild aus. Ohio State auf 1, muss mir keiner sagen. Miami auf 2. Miami hat schon... hat den ganzen Start von Florida weggehauen. Also sie haben jetzt, nur wenn du es anschaust, South Florida und Florida State, die beide noch ranked sind, 24 und 25, haben die weggehauen. Momentan kannst du ein richtig gutes Argument machen, that the U should be Nummer 1 über Ohio State, weil Ohio States einziger qualitativer Win war gegen Texas.
Boah, wie geil wäre Natty Ohio State gegen die Hurricanes.
Das wäre crazy.
Das wäre so aber ein geiles Matchup.
Dann auch Oregon, deren einziger Big-Time-Win war gegen Penn State und Penn State ist jetzt raus. Natürlich, ich glaube trotzdem, dass die beiden noch Top-25-Team sind, aber jetzt momentan sind sie nicht mehr in der Pole, die spielen auch gar nicht mehr so. Und dann hast du auf einmal diesen wilden Run von Ole Miss auf 4, A&M auf 5, Oklahoma auf 6 und jetzt, da mache ich dann den Cut, Oklahoma auf 6, die sind 3 Punkte Underdog gegen Texas dieses Wochenende. What? Wie ist das Nummer 6 Team der Nation denn bitte der Underdog in so einem Spiel?
Das macht einen Absatz mit deinem AP-Ranking. Das ist halt so, andere Teams wie zum Beispiel, guck mal, Alabama jetzt auf 9, okay, ein Punkt, ein nach oben, ist okay.
Auf 8.
Auf 8 jetzt? Mhm. Warte, wo bin ich denn aber? Warte mal gerade.
Da bist du vorletzte Woche. Texas Tech ist auf 9.
Oh, nee, shit, warte, ich bin gerade bei ESPN Power Rankings. Haha, ich bin nicht bei AP Pro. Warte mal kurz. Daran hat es gesehen.
7 Indiana, 8 Alabama, 9 Texas Tech, 10 Georgia.
So, jetzt bin ich da.
11 LSU, 12 Tennessee. Und wir sehen hier einen Trend. Das sind alles einfach die SEC-Schulen.
Das ist, ne, das ist keine Überraschung. Aber, warte, worauf wollte ich hinaus? Lass mich gucken. Findest du, deswegen, weil ich wollte ja gerade Alabama Vanderbilt, findest du es gerechtfertigt, dass Vanderbilt 4 runtergeht auf 20?
Ja. Vanderbilt ist ein gutes Team, hat sich bewiesen, aber Alabama war halt eine Nummer stärker. Das hat sich in der zweiten Halbzeit richtig bewiesen. Das Einzige, das ich halt immer wild finde, ist, Florida State hat Alabama auseinandergenommen in Woche 1 und spielt seitdem halt einfach schlechter und schlechter, haben gegen Virginia verloren. Virginia auch übrigens jetzt 19. im Ranking. Und obwohl Florida State Alabama geschlagen hat, sind die 17 Spots hinter denen. Das finde ich halt auch immer wild, aber es zeigt, okay, Illinois ist wieder ranked auf 17, also die climben wieder nach oben, obwohl sie eine 50-Punkt-Klatsche von Indiana gekriegt haben. Notre Dame, wie jedes Jahr, die verlieren die großen Spiele, aber hängen da einfach rum, weil alle vor denen Scheiße bauen.
Das ist aber wirklich so ein Notre Dame-Phänomen, oder?
Ja.
Irgendwie ist es immer so, die ganzen kleinen Spiele gewinnen sie, oben verkacken sie, aber weil alle anderen auch irgendwie verkacken, sind die so immer noch im AP Top 25.
Ja, und die
das ist,
Notre Dame wird 10 und 2 gehen und dann sind sie in den Playoffs. Obwohl sie diese großen Spiele nicht gewonnen haben. Das wird einfach wieder der Fall sein. Dann, ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dieses Jahr wird es kein so Boise State geben, der so dominant ist wie letztes Jahr. Also momentan schaut es eher aus, als ob South Florida dieses Group of Five Team wird, dass es in die Playoffs schafft, aber dann halt ohne Heimrecht und ohne Bye Week und so. Aber darauf bin ich gespannt. Und dann als letztens, ich habe das recherchieren müssen, Texas als Preseason Nummer 1. Es gibt kein Nummer 1 Team in the College Football History, das schneller aus den AP Top 25 rausgerutscht ist wie Texas.
Das ist
verrückt. In der Geschichte vom College Football.
Ja, aber ja. Aber das machen halt die Losses. Also es ist ja schon, wir können ja beide uns darauf einigen, es ist ja schon verständlich, warum sie nicht mehr in der Top 25 sind.
100 Pro.
Deswegen, also das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwas Überraschendes ist, nach dem, wie sie gespielt haben und wie sie verloren haben. Aber überraschend im Sinne von, was wir alle in der Preseason gedacht haben. Ja. Das auf jeden Fall.
Ich gebe dir jetzt auch nochmal eine ganz, ganz witzige Stat, die ich mir aufgeschrieben habe. Und es hat zu tun mit einem Album, das released wurde von der guten alten Taylor Swift, weil es hat einen direkten Impact auf ein Footballteam. Die University of Purdue ist 0-10 an den Spieltagen nach einem Album-Release von Taylor Swift. Digga, du kannst mir nicht sagen, dass das. Wie kannst du 0-10 sein jedes Mal, wenn die gute ein Album release?
Das hat doch aber. Erstens ist halt.
Das ist so eine wilde.
Null miteinander zu tun.
Das und hat es gibt, null miteinander zu
und
tun.
Und es gibt auch safe andere Schulen oder du kannst andere Stats aufmachen. Nein,
Purdue ist die einzige Schule, die 0-10 ist, jedes Mal an einem Spieltag, wo Taylor Swift ein Album released.
Also Leute, wisst ihr Bescheid,
Causation doesn't mean correlation, das weiß ich, aber ich finde es halt einfach nur witzig, wenn man dann halt wirklich so eine Grafik sieht von 0-10 nach Taylor Swift Releases und ich denke, ja.
Wisst ihr alle, was ihr machen müsst bei dem 11. Album dann? Wenn dann Purdue wieder spielt. Aber wir haben noch Zeit für ein Game, aus zeitlichen Gründen leider. Aber Dominik, welches Game müssen wir noch besprechen? Was ist deine Meinung?
Also Vanderbilt gegen Alabama eigentlich. Also ich mach mal schnell den Rundown. Texas Tech, souverän gewonnen. Texas A&M, Defense war crazy. Kyle Field, Atmosphäre ist crazy. Diesen 5-0. Texas A&M ist die beste Schule in Texas momentan. Also von Footballspielern.
Aber gerade haben wir letzte Woche schon gesagt.
Der Schedule, den die haben, müssen sie eigentlich jetzt halt durchkommen. Und wenn sie diesen Schedule schaffen, ich mache jetzt schon mal die Prediction, wenn Texas A&M diesen Schedule schafft und zu 0 Niederlagen dasteht, ist Texas A&M das Nummer-1-Team in den Playoffs. Weil die spielen noch LSU, Missouri, South Carolina und Texas und Florida. Also die haben schon Brocken von
Schedule. Sie könnten sich beweisen.
Coach Elko hat einiges. So. Julian Sain und Ohio State klatschen Minnesota 42-3 weg. Julian Sain schaut aus wie ein Heisman-Kandidat. Virginia vermeidet den Upset in Overtime gegen Louisville. Das war ganz knapp, das war mein Upset-Pick. Aber Virginia hat es noch geschafft.
Und trotzdem 5 nach oben im MP-Poll, jetzt auf 19.
Ja, yep.
Virginia.
Notre Dame schlägt Boise State, Michigan schlägt Wisconsin, Cincinnati schafft den Upset gegen Iowa State sogar noch. Okay. Also das war Iowa States erste Niederlage und University of Cincinnati jetzt 4-1, ungeschlagen in der Big 12, würde drauf schauen. Georgia dismantelt einfach Kentucky, Alabama gegen Vanderbilt war ein geiles Spiel. Ty Simpson, also ich habe auch ein wildes Zitat gesehen, wenn Ty Simpsons letzter Name Manning wäre er jetzt schon der Nummer 1 Draftpick. Und ich muss zugeben, wie Ty Simpson spielt und wie er den Ball verteilt, wie er in der Pocket ausschaut und alles, muss ich sagen, er schaut aus wie ein prototypischer NFL-Quarterback. Das ist jemand, der mir sehr gefällt.
Das ist ein geiler Take.
Und einfach alles, das er besitzt von Qualitäten, er ist 1,88, er kann jeden Wurf machen, ist sehr, sehr sicher, mit welchen Würfen vor ihm liegen, momentan seine Stats, 13 Touchdowns geworfen, eine Interception, 1478 Yards und er ist der Grund, warum Alabama jetzt wieder so hochgerankt ist, weil er einfach so souverän spielt und ich würde ihn weiterhin beobachten wollen, was er macht, weil er ist jemand, der seinen Draftstock jetzt gerade nur nach oben bringt.
Ich 100% bei dir, aber 1,88 ist jetzt nicht die Normgröße, sag ich mal, für einen Quarterback in der NFL.
Er ist so groß wie ich. Also er ist meine Size. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt halt riesig ist, aber er ist auch nicht klein.
Ja, yeah, aber trotzdem sind das schon eher Quarterbacks, die größer sind.
Ja, also dann Trevor Lawrence mit so 1,95. Die kriegst du halt nicht jedes Mal, sonst ist er schon der Number One Pick. Aber er ist halt so ein Caleb Williams Type. Muss man sagen.
Ich wollte gerade nur sagen, bei 1,88, ich hatte nämlich im Kopf, irgendwie, warum auch immer, dachte ich, er wäre größer.
Er schaut größer aus.
Deswegen, aber ich dachte irgendwie, ich hätte den noch so. Ohne es nachzugucken, hätte ich ihn halt so auf 1,93, 94 geschätzt. Aber es ist einfach, also 1,88 klingt halt dann anders. Aber ich bin auch mal gespannt, was Ty Simpson macht mit
Alabama und Crimson Tide. Als letztes mein absoluter, und ich muss es jetzt einfach so sagen,
jetzt bin ich
gespannt. Das Heisman Race wird kleiner und kleiner, wer da reinkommen kann. Ty Simpson hat sich jetzt gerade noch ein bisschen so reingeschlichen, wo man sagen kann, okay, ist ja ein Vierer-Race.
Safe.
Aber momentan ist es zwischen Moore, der Quarterback von Oregon und Carson Beck für die Heisman. Hätte ich nicht vermutet vor der Saison, aber Carson Beck wortwörtlich nimmt Florida State zu Hause bei den Seminoles auseinander 4 Touchdown-Würfe, 20 von 27. Er war so übertrieben dominant. Er und sein Wide Receiver Malachi Toney. Boah, Malachi Toney.
Er sieht so nice aus.
Er schaut aus wie T.Y. Hilton für mich einfach auch.
Ja, aber einfach so ein bisschen die Mischung. Ja, T.Y. Hilton, aber ich habe auch so ein bisschen an Tyreek Hill gedacht. Ja, durch seinen Speed. Auch. Mhm. Also, weißt du, ich meine, so durch wie er spielt, ihr müsst das Spiel mal angucken, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Also, Endstand 28-22. Wir müssen noch kurz drauf eingehen. Aber hast du die Celebration gesehen in der Endzone? Die war auch nice, ja, die habe ich auch gesehen. Aber Malachi Toney, das war. Also, Carson Beck, 100%, ich bin bei dir. Er ist oben mit gerade dabei, aber mein größtes Takeaway bei diesem Spiel war, Malachi Toney ist crazy.
Ja.
Also sobald der den Ball in der Hand hat, dann weißt du, er macht nicht nur 1-2 Yard mehr, sondern einiges an Yards mehr. Außer du kriegst ihn direkt irgendwie getackelt, aber der Typ ist, wie du schon sagst, ja, also T.Y. Hilton sehe ich auch, aber der hat den Ball in der Hand und er kann alles durch, damit machen. Ja, ja. Und das ist so dieses Tyreek Hill-mäßige, was ich bei, weißt du, wo ich so sage, okay, erinnert mich auch daran. Also Malachi Toney von Miami ist crazy und Michael Irvin hat's gefühlt.
Michael Irvin geht crazy
an gefühlt in der Seitenlinie.
Oh, alright, Mann, so. Aber ganz kurz, Hansi, gibt es eine Hochzeit, an der du bist am Wochenende?
Nein, ich kann gucken.
Okay, weil jetzt hast du ein richtig, richtig geiles Wochenende von College Football vor dir. Alle, die zuhören, alle, die Bock haben, es wird so ein wildes Wochenende wieder, weil die Matchups auch so übertrieben geil sind. Jetzt, wo du nicht mehr so viele Out-of-Conference-Games hast, hast du die In-Conference-Games und die SEC-Spiele sind gefühlt alle absolut bodenlos, unglaublich. Aber auch die Big Ten-Spiele, und das sind für mich die zwei Conferences, die am meisten gerade Spaß machen, zuzuschauen. Mhm. Das sind natürlich andere gute Matchups und so. Eine, die ich jetzt halt mal highlighte.
Was sind deine Top 2?
Warte.
Sag mir.
Eine, die ich jetzt mal highlighte, weil ich bin sehr gespannt. Der Sieger von diesem Spiel ist sehr wahrscheinlich in der Drivers-Position, also halt einfach so Pole-Position von der Group of Five, also nicht den großen Conferences, aber von der kleineren, es in die Playoffs zu schaffen. Weil ich glaube, der Sieger zwischen South Florida, die zu Gast bei North Texas sind, muss einfach nur bis zur in der Saison durchcruisen, die Championship gewinnen und dann bist du drin. Dann bist du als Group of Five Team drin und das ist für mich zwischen South Florida und North Texas meine absoluten Topspiele. College Game Day ist da. You know me, you make me, you want to. Autzen Stadium wird wieder geil sein. Es ist das erste Mal in der Geschichte von Oregon, dass die Back-to-Back Game Day hatten. Ich weiß, die hatten eine Bye-Week dazwischen, aber die waren Back-to-Back das Team bei Game Day. Das ist ein geiles spielen Game. Zu Hause gegen Number 7 ranked undefeated Indiana.
Geil.
Huh. Und seid bereit, weil es werden Punkte regnen ohne Ende. Beide Offensiven sind so übertrieben heiß. Und ich bin gespannt, ob dieses Spiel dann auch wieder so 56-49 ausgeht oder so. Aber dieses Spiel hat so Game of the Year Vibes mäßig, einfach weil die Offensiven von beiden so ultra gut sind. Du hast zum Beispiel Omar Cooper Jr., der unglaublich gut ist. Du hast Surratt auf der einen Seite von Indiana. Da hast du noch Moore, der jetzt sich noch mehr als Heisman-Favorit beweisen kann, weil er so ein Riesenspiel vor sich hat. Das Spiel finde ich einfach geil. Dann muss ich halt auch noch sagen, ein anderes Spiel auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue. Oklahoma gegen Texas.
Ja.
Red River Rivalry. Ich find's geil, weil das Stadion einfach 50-50, orange 55,
künftig red vor, ist. Und jetzt stell dir vor, Arch Manning verkackt's wieder und die verlieren wieder. Dann kommst du doch irgendwann so ein Loch. Das ist
Texas-Fans sind gespalten über ihn. Einige verteidigen ihn noch. Aber ich sag dir, sollte er dieses Spiel verlieren, dann sind keine Texas-Fans mehr da, weil denen ist es egal, ob die 1 und 11 gehen, solange die Oklahoma schlagen. Weil stell dir vor, Texas mit dem 40-Millionen-Dollar-Roster steht dann 3-3, 0-2 in der SEC, haben dann gegen Oklahoma verloren.
Ja, es wird so wild. Es wird so wild.
Puh.
Auch noch ein geiles Matchup.
Ey, Mathieu wird übrigens spielen. Haben sie geklärt, der Quarterback von Oklahoma.
Das Spiel wird absurd. Dann auch ein geiles Spiel, meiner Meinung nach. deiner Meinung nach wahrscheinlich auch. Beides Ranked Teams, Number 8 Alabama gegen Number 14 Missouri in Missouri.
Ja.
Das wird auch ein geiles Game, bin ich gespannt drauf. Und warte, lass ich noch
gucken. Das ist so ein Trap-Game.
Ja, ja, stimmt. Und ich habe auch Bock, weil es ein SEC-Matchup ist. Ist vielleicht nicht mehr dieses Hochkarätige, was man vielleicht noch vor der Saison dachte, aber ich habe trotzdem Bock drauf. South Carolina at LSU.
Das wird auch geil.
Ist auch ein geiles Game, aber leider auch nachts.
Kriegt Garrett wieder eine auf die Nuss? Ist halt die Frage.
Boah, hier. Der war richtig schlecht. Ich würde euch gerne sagen, ich würde euch gerne noch sagen, was alles auf The Zone läuft. Ist aber leider noch nicht online. Ich habe gerade noch geguckt.
Ey, aber auch
also dann schaut mal heute Nachmittag wieder rein bei The Zone, denn ihr wisst Bescheid, es gibt auf The Zone immer noch College-Football-Spiele for free. Ihr braucht nur einen Account, kein Abo oder sonstiges. Bis zu 10 jede Woche. Leider noch nicht online, aber heute Nachmittag, also Dienstag Nachmittag, irgendwann am 7. Oktober, sollten die rauskommen. Schaut da nochmal rein, dann wisst ihr nämlich genau, was ihr alles, nicht Free-TV, aber was ihr alles auf The Zone free gucken könnt am Wochenende.
Und dann auch die anderen Matchups, die finde ich persönlich alle noch geil. South Carolina, LSU, SEC-Matchups sind einfach perfekt. Ja, Florida geht jetzt zu Texas A&M. Geiles Matchup, weil DJ Lagway jetzt halt wieder reinkommt.
Texas, heiß, ja.
Texas A&M. Florida ist jetzt nicht so eine Truppe, die du einfach wegfegst, sondern du musst wirklich dein A-Game bringen, dass du gegen Florida gewinnst. Dann hast du auch noch Georgia auswärts bei Auburn.
Ich war auch da.
Und wer kann sich noch an all diese Sachen erinnern von dem Kick-Six, den Auburn hatte gegen Alabama die Woche zuvor. Auch diese tiefe Fourth-Down-Wurf, wo sie gegen Georgia gewonnen haben. Auburn ist ein Team, ich habe vor der Saison schon gehypt, dass die sehr großes Potenzial haben. Die haben jetzt zwei Niederlagen hintereinander. Und du willst nicht so gegen ein Team spielen wie Auburn. Zwei Niederlagen hintereinander. Auswärts beide Spiele at Oklahoma und at Texas A&M. Einmal mit einem Touchdown und einmal mit 6 Punkten verloren. Das ist ein viel, viel besseres Team, als ihr Ranking darstellt. Die sind 0-2 in der Conference. 3-2 overall. Aber ich sag's einfach mal gleich, dieses Auburn Tiger Teams, die brauchen eine Wende. Und so ein Spiel zu Hause gegen Georgia könnte diese Wende sein. Und das ist für mich, warum ich die Auburn Tigers als Upset of the Week picke.
I like it.
Ey, ich gehe mit meinen Tigers, War Damn Eagle und dann die anderen Matchups. Du hast Texas Tech gegen Kansas, Michigan zu Gast bei USC, finde ich auch ein geiles Spiel. Einfach historisch gesehen, es ist ein Ultraspiel. Arizona State gegen Utah. Utah deserves eigentlich, dass die ranked sind. Deren einzige Niederlage war gegen Nummer 9 gerankt Texas Tech. Also da ist halt die Frage, warum Utah nicht gerankt ist. Die sind 4-1. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Arizona State. Ich glaube, die schaffen es auch gegen Arizona State zu gewinnen. Wäre natürlich auch ein Upset. Dann Arizona spielt gegen BYU momentan 18 ranked. Digga, ich bin wieder auf meiner Hate-Watch. Ich freue mich einfach so lange.
BYU sah letzte Woche nice aus. Also ich bin gespannt, was da noch passiert.
Ich glaube aber, dass die gewinnen, weil ich will einfach, dass es für nächste Woche, und so müsst ihr es euch vorstellen, nächste Woche wäre BYU undefeated und würden dann gegen die University of Utah spielen und das wäre der Holy War. Und 100% sage ich das, wenn beide Teams ranked sind, was Utah nach einem Sieg gegen Arizona State wäre und dann BYU mit einem Sieg wäre dann wahrscheinlich so gegen 16, 15, dann hast du einen ranked Holy War und das wird College Game Day. Dann gehen die wieder nach Utah, Pat McAfee darf seine Soaking Stories erzählen ohne Ende. Und
ich bin auch noch gespannt, was UCLA macht. Gegen Michigan State. Wird auch noch spannend, weil wir haben darüber geredet, was passiert ist mit deren Offense.
Ja.
Deswegen, das ist auch noch so ein Ding, was jetzt vielleicht das geilste Matchup ist. Aber was ich auch noch finde, spannend, einfach nur noch so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, was da noch so passiert.
Und dann auch eine letzte Sache noch. Iowa State spielt zu Gast bei Colorado. Und ich bin hier nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, Deion Sanders hat angesprochen, aber er hat wieder Blutklotz in seinem Bein. Also das hat er so ein bisschen so angedeutet, dass es jetzt wieder so zu Doktoren gehen wird und das alles sich nochmal untersuchen lassen wird. Das ist natürlich wichtig. Ich weiß, die Erwartungen bei Colorado waren sehr hoch vor der Saison, aber die Gesundheit von Deion ist einfach 1000-mal wichtiger als das. Und da
Gesundheit
kann man,
ist immer wichtiger.
Da kann man nur hoffen, dass da alles in Ordnung bei ihm ist, weil man will einfach nicht, dass er durch irgendwie sowas geht. Knock on wood dabei, aber das sind die Spiele fürs Wochenende und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Slate schaut so geil aus.
Ich hoffe, dass The Zone die geilen Spiele auch bekommt Und dann würde ich sagen, hast du die letzten Worte.
Class is dismissed.